Ihr spricht Ihre Countdown-Stimme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sprengung.
In 3 Minuten.
Stimmt, in 3 Minuten. Ja. Kurz vertagt. Ja, herzlich willkommen zur 323. Folge.
Nee. Doch? 323, doch. Ja, stimmt.
23. Folge des Sneakpods. Wir waren nicht in der Sneak, aber
beim großen
Knall. Und darüber werden wir reden und danach noch über ein paar Filme, wie zum Beispiel Star Trek und The Raid und Juan of the Dead. Bei mir, achso, das sollte ich vielleicht auch noch sagen. Bei mir sind sowohl Claudia Nördinger.
Hallo.
Als auch Christoph Perner.
Hallo. Und Robert Krüger.
Eure Countdown-Stimme. Ja, Boom hat's gemacht.
Mhm. Richtig geil was.
Der AFE-Turm ist nicht mehr.
Genau, AFE-Turm ist nicht mehr, genau.
AFE steht für Abteilung für Erziehungswissenschaften der Universität Frankfurt. Und die haben in den letzten Jahrzehnten einen im brutalistischen Stil gebauten Turm, ein Hochhaus, 116 Meter oder sowas,
ja, hoch. 38 Stockwerke.
Ja, bewohnt, behaust und vandaliert, indem wir auch Veranstaltungen hin und wieder mal hatten.
Ja. Der wurde so, also für
Verwaltung war auch drin von der Uni.
Ja, und so auch halt Ausweichräume, wenn genau irgendwo anders voll war oder so. Ich hatte da, glaube ich, immer so Übungen, eher nicht unbedingt Vorlesungen.
Das Ding war ein Erlebnis. Also man kam da unten rein, alles vollgesprayt, immer
komplett,
mit links radikalen Parolen. Dann musste man hoffen, dass irgendein Aufzug geht. Die Aufzüge fuhren verschiedene Stockwerke an. Du musstest dir also vorher überlegen, welches Stockwerk du willst. Manche fuhren irgendwie in größeren Abständen.
Ja, und dann gab es ja diese komischen, gab es dieses komische Treppenhaus, was genau immer nur so über ein paar Stockwerke, ganz wo du dachtest, seltsam, naja, okay, jetzt komme ich mit diesem Aufzug nur in den 16. Stock, dann kann ich ja das Stockwerk und laufen.
Nein,
geht nicht, weil da ist komischerweise
da geht's nicht
irgendein Boden drin, der dich nicht durchlässt.
Genau, das war auch ein Problem. Es gab irgendwelche Brandschutz.
Ich verstehe ehrlich gesagt ich weiß nicht, warum es überhaupt erlaubt war.
Es war nicht erlaubt. Also das war eigentlich mein ganzes Studium hindurch, hieß es immer, ja, der Pädagogenturm, der darf ja, die oberen 10 Stockwerke dürfen ja gar nicht benutzt werden. Da habe ich gedacht, da hatte ich doch letzte Woche Veranstaltung.
Das ist die Bibliothek von
ja, genau.
Die waren 35. oder so, die Bibliothek. 16
und 17, glaube ich.
Vielleicht waren das Scheinwerfer,
gab oben auch noch mal einen,
dass es nicht erlaubt war. Aber es war immer einleuchtend. Also wenn man dann wieder vor in irgendeinem Stockwerk stand und nicht runterkam. Und
gesagt, ja, gab es da noch irgendeine andere Nottreppe oder
ja, wahrscheinlich.
Aber das ist ja auch, das kann es ja nicht sein. Du rennst ins Treppenhaus und dann so, hier geht's nicht weiter, such die Nottreppe.
Ich glaube, diese Notdinger waren an den Seiten. Also zur Senckenberg-Anlage und zum Dings hin, da an den Seiten gab es nochmal so Treppenhäuser. Ich kann mich erinnern, dass wir da mal um die Wette runtergerannt sind, was halt auch, da kannst du dich totschrauben. Stimmt, in diesem Treppenhaus. Ja, und eben wurde er gesprengt. Wir sind quasi direkt jetzt von der Sprengung hierher gelaufen und haben direkt die Aufnahme gestartet.
Hm.
Das ist schon ein beeindruckendes Erlebnis, geil, oder?
Ja,
das
war.
Ja. Also, gut, ihr werdet wahrscheinlich alle Filme mittlerweile davon gesehen haben. Ich meine, es wird wahrscheinlich durch alle Medien jetzt gehen.
Ja. Aber die Geschwindigkeit, mit der diese Außenfassade runtergefallen ist.
Wie so ein Strumpf.
Und wie so ein Strumpf, die hat sich eigentlich so in ihrer Struktur außen kaum geändert, ist einfach nur so runtergezogen worden.
Wirklich
und dann wie so ein Strumpf, der weggeht.
Dieser gelbe Kern und dann kippt der um.
Genau.
Und der Knall war überhaupt nicht laut. Also
er war schon laut, aber er war nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, das knallt viel
Standklappe oder so.
Wir standen vor dem Juridikum, also wirklich sehr nah dran.
Mhm. Und wir haben super gesehen. Du standst ein bisschen woanders, ne? Du standst
ja, schon auf der anderen Straßenseite quasi. Also direkt in der.
In der Seitenstraße drin oder schon noch
ja,
vorne?
Ja, direkt vorne an der.
Okay, also fast
vor dem Typ, der ihre Countdown-Stimme ist.
Genau.
Das haben wir überhaupt nicht verstanden.
Ja, also wir haben auch gut gesehen.
Okay.
Und es haben sich einige die Ohren zugehalten, das war völlig unnötig.
Völlig unnötig. Und auch diese Staubwolke, ich hätte gedacht, dass die viel schneller zu uns kommt. Das hat ja echt so 3 Minuten gedauert oder so, bis die da war.
Genau, dann kam so ein Schwefelgeruch und dann plötzlich auf deinem Handy ganz viel so feiner Staub.
Genau, ich habe dann gerade irgendwie versucht, ein Bild zu verschicken an einen Kumpel. Und dann schaute ich so auf mein Handy und es war wirklich so eine Staubschicht schon so auf dem Handy drauf. Und weggewischt und nächste Staubschicht drauf, es kam immer sofort wieder.
Und dann hat sich offensichtlich Wasser aus dem Nebel an die Feinstaubkörner, weil plötzlich war viel mehr Wolke als der Staub eigentlich gerechtfertigt hat. Also
ja.
War Mords Nebel oder Fog? Nee, nicht Fog, Smog.
Ja, es war ja auch schon ein bisschen neblig, bevor es geknallt hat, aber nicht so, dass sie es jetzt hätten abbrechen müssen.
Obwohl jetzt ist schönes Wetter, jetzt wo er weg ist. Es lag also am Turm.
Das ja, eindeutig. Ja.
Wirklich geiles Erlebnis. Also ich kann jetzt Leute verstehen, die da so Tourismus betreiben und sich so.
Also mich hat wirklich beeindruckt, also wie schnell das ging. Also ja. Ich hätte irgendwie gedacht, dass das Zusammenfallen dieses Dings so 2-3 Sekunden länger braucht, einfach diese mehr Bewegung.
Bis
das, ja, mehr Zeitlupe. Ja, mehr Zeitlupe. Ist, ja. Wenn du in Zeitlupe fallen, ja, genau. Und das ist wirklich so, peng, bumm, weg. Und dann bin ich so, Alter! Mann!
Ja, du hast ja auch nebenher so Fotos geschossen.
Ja.
Das waren ja gar nicht viele Fotos, gell? Da ist
naja, doch, ich hatte das Problem, die haben ja runtergezählt auf den Countdown und in dem Augenblick, wo null war, habe ich auf den Auslöser gedrückt.
Ja.
Und die Kamera mit der Speicherkarte kann in voller Geschwindigkeit so ungefähr 10, 15 Bilder schießen. Das Ding ist schon ein paar Jahre alt. Die habe ich jetzt auch schon fast 10 Jahre,
die Kamera. Ach so, die hast du verschossen schon oder was?
Und nee, ich habe dann in dem Augenblick, wo es null war, kam der Knall ja nicht. Du hast ja noch, glaube ich, laut gesagt, verarsche oder sowas. Weil
in dem Augenblick, kurz vorher war ja schon mal verarscht.
Genau, und in dem Augenblick, wo es null war, der Countdown war auf null und alle haben so, jetzt und nichts. Und dann habe ich so ein paar Bilder geschossen gehabt und habe gedacht, es passiert nichts. Und dann habe ich langsam weitergeklickt.
Ah, okay.
Und dann hat's geknallt, dann habe ich wieder abgedrückt und irgendwie fehlt da zwischendrin, also ich glaube, einmal hat die Kamera irgendwie so einen Aussetzer gemacht, wo sie kurz speichern musste. Und da fehlt beim Absacken des gelben Kernturms, fehlt mir, glaube ich, ein Bild in der Reihe.
Aber es sind echt nicht viele Bilder. Also das Ding fiel einfach schnell um.
Ja, ja, das stimmt schon.
Aber ich fand auch die Menge. Also kurz vorher, so ungefähr 3 Minuten vorher, kam ja schon mal so, da wird ja immer so gehupt.
Ja, so eine Tröte irgendwie.
Und dann dachte man, okay, jetzt 2 Minuten, jetzt geht's gleich los. Und dann kam irgendwie Durchsage, ja, dauert noch 3 Minuten.
Genau.
Und dann diese Anspannung. Also man hat richtig gemerkt, die Leute waren, die hatten schon, als es dann auch Punkt war, gell?
Ja, es war Punkt 10, jeder hat irgendwie Punkt, ruhig da gestanden
und drauf. Das ganz Ding still.
Ja.
Und dann so, ja, dauert noch 3 Minuten. Und dann plötzlich so, hat sich wieder entspannt. Und
am besten fand ich das kleine Kind hinter uns. Nachdem der Turm weg war, fängt hinter uns ein kleines Kind an. Zugabe, Zugabe. Was für eine großartige Idee. Eine Zugabe zu fordern.
Ja.
Das war echt super.
Ich war am Vorabend, bin ich da noch so ein bisschen rumgeschlichen und habe mir mal so angeschaut, wie sie die ganzen Nachbargebäude so präpariert hatten. Und das ist schon auch interessant. Also die zum Beispiel die ganzen Stromkästen auf der Hauptstraße, auf der Ludwig-Erhard-Anlage, hatten alle so einen Plastiküberzieher drüber, so eine Folie und dann einfach so ein großes Brett, so wie so eine Küchenarbeitsplatte so ungefähr, so vielleicht 2 Zentimeter dick oder 1,5, so Presssparenholz, einfach so an das Ding angelehnt, so schräg gegen den Stromkasten gelehnt, in die Richtung Turm zeigen quasi. Mhm. Aus den ganzen anfliegenden Brocken.
Ja, da fliegt ja
so, das Kleine. Aber es sah halt so richtig provisorisch aus. Es war nicht mal angeschraubt oder irgendwie festgebunden oder so. Es war einfach nur so, wir machen da so eine Folie über den Kasten, dann stellen wir da so ein Brett dagegen. Ja? Und mehr ist es dann nicht. Und auf der anderen Straßenseite hatten die ganzen Kellergeschosse waren irgendwie so alle mit Brettern vernagelt und an der Uni waren über alle.
Es steht ja echt eng da am
Senkberg-Museum
und an der alten Pharmazie. Also
ja, dieses eine Gebäude, was da direkt neben steht, dieses sogenannte Flat, das haben sie ja als gebäudeartigen Schutzschild benutzt. Das hatten sie auch teilweise bis in den ersten Stock mit so riesigen Sandbergen vollgeschüttet. Also wenn man nicht weiß, dass das Ding auch weggerissen werden soll.
Müssen sie jetzt umbenennen. Flat steht ja nicht mehr. Das AT steht auch für am Turm.
Ja.
Für was FL steht, weiß ich allerdings nicht.
Keine Ahnung. Aber jedenfalls, das sah halt auch komisch aus, wenn du da vorbeigelaufen bist und da ist halt einfach so ein Sandwall, der dem Gebäude bis an den zweiten Stock ranreicht und einfach so ans Gebäude rangekippt ist, so Fenster zugeschüttet, jetzt, alles so.
Jetzt kann fertig. Ich mal Wissen aus meinem Archäologiestudium einbringen, das nennt man eingemottet.
Aha.
Das ist eine alte Bauweise im Mittelalter, bevor Burgen gebaut wurden, hat man nämlich Türme gebaut und die dann von außen zugeschüttet, also praktisch ein eingegrabener Turm und das nannte man eine Motte.
Okay. Ja, und am Marriott auch so Lüftungsschlitze von den Klimaanlagen und so überall. Ja, Folien drüber gezogen Gefühl, oder
dass,
halt.
Das vor den Fenstern zum Teil was hing, oder?
Naja, die hatten unten auch die ganze, ja. im Erdgeschoss unten ist so eine ganze Verblendungsreihe komplett mit Holz zugenagelt gewesen und so. Also es ist schon ziemlich viel verbaut worden mit, also diese Holzbretter haben sie da schon einige Quadratmeter weggenagelt. Einige hatten ja ein bisschen
auf den Domino-Effekt gehofft, dass der Pädagogenturm eben nicht einknickt, sondern direkt aufs Marriott fällt und das dann wiederum an den
Es war aber voll mit Touristen. Ich glaube, das wäre nicht so gut gekommen.
Ja, das wäre, dann wäre wirklich weltweit in den Nachrichten.
Aber ich meine, wir wissen jetzt nicht so wirklich, wir haben noch keine Nachrichten geguckt, ob irgendwie
jemand zu Schaden gekommen ist,
glaube ich. Naja, jetzt vielleicht eins von diesen Gründerzeitwillen vielleicht irgendeinen großen Stein durchs Dach gekriegt hat oder so. Das wissen wir noch nicht. Aber, also es sah alles sehr kontrolliert aus, aber.
Es war wirklich, also, es war sehr begrenzt. Also, auch sogar die Staubwolke. Ja. Flog ja nichts raus.
Wobei wir gerade eben ein Video geguckt haben, von der anderen Seite, so aus Richtung Marriott gefilmt wurde, und da sah die Staubwolke sehr viel beeindruckender aus, als auf der anderen Seite, wo wir standen. Hm. Die ist schon in die Richtung, in die der Turm hauptsächlich gefallen ist,
und da
ist
schon deutlich mehr. Halt mehr.
Ja. Na gut. Claudia, du hast gar nichts gesagt.
Nee, ich bin einfach ein bisschen...
Immer noch geflasht.
Nee, ein bisschen krank und erschöpft und sowas. Ich lasse euch jetzt erstmal reden, aber ich fand's auch sehr cool.
Großes Spektakel.
Gut.
Ja.
Dann gehen wir mal zu den Filmen über.
Ja, ich glaube, Star Trek Into Darkness ist unser Headliner-relevantester Film heute.
Oh, also, ja.
Wärst du schon wieder dran?
Wäre ich schon wieder dran. Ja, ich habe mir Star Trek Into Darkness angeguckt. Der war ja der letzte, jetzt im letzten Sommer, glaube ich, im Kino.
Frühsommer.
Letzte Star Trek-Film, der jetzt rauskam mit dieser neuen Crew. Mhm.
Im Endeffekt keine neue Crew, neue Schauspieler für die.
Ja, ich sag die neue, ja, so könnte man sagen. Die neuen Schauspieler für die Kirk Crew, wenn du so willst. Die Geschichte ist, dass Khan wieder auftaucht.
Oh je.
Gespielt von Benedict Cumberbatch. Oh,
Khan fand ich früher cool.
Und
also Shahrukh Khan?
Die wird von Benedict Cumberbatch gespielt. Das ist der Sherlock-Darsteller. Die Stimme von Smaug.
Sherlock, der ist doch ein bisschen schwul, kommt der doch rüber, oder? Passt das bei Khan?
Nee.
Khan?
Also die Rolle, die er hier hat, ist schon passt sehr gut auf ihn, ist auch toll gespielt. Mhm. Stiehlt auch, glaube ich, dem Kirk-Darsteller, wie heißt der? Chris Pine, genau. Ist wirklich schlimm. Das ging mir aber auch schon im ersten Teil schon so, dass ich den irgendwie nicht als Kirk nicht ernst nehmen kann. Es wird jetzt hier ein bisschen besser, aber...
So ernst, wie man Kirk halt nehmen kann.
Ja, aber auch in der Rolle. Also ich weiß nicht, vielleicht verkläre ich jetzt auch Shatner, aber...
Ja, deutlich.
Aber naja. Aber der hier, also mein Kritikpunkt am ersten Teil, an dem ersten mit dieser Besetzung war, dass er halt viel zu viel Action und viel zu wenig dieses Star Trek Gefühl, so dieses... Ja. Diese bisschen Moralkeule, die da ja auch immer mit geschwungen wird, und das will man ja auch so haben, und halt auch Science und nicht nur Fiction. Ja. Das hat mich an dem ersten von denen sehr gestört. Der hier ist auch extrem actionreich, aber irgendwie kriegen sie das hin, dass dazwischen dieses Star Trek-Gefühl durchaus aufkommt. Also wir sind am Anfang, kriegt Kirk sein Schiff entzogen, weil er mal wieder Scheiße gebaut hat. Und dann verübt Khan einen Anschlag auf die Sternenflotte, bei der einige höherrangige Leute zu Schaden kommen, und Kirk meldet sich dann freiwillig und sagt, also ich kann den verfolgen gehen, weil der ist irgendwie Richtung Klingonenreich abgehauen. Ich kann den verfolgen gehen und ich bringe den zur Strecke, gib mir mein Schiff zurück.
Der ist ja Klingon, oder?
Nee, Khan ist in dem Fall Mensch.
Ja?
Ja, also, ja doch. Also Klingon ist er sicherlich nicht, ob er jetzt Mensch oder irgendwas anderes humanoid aussehen ist.
Kommen Klingonen vor in dem Film?
Ja.
Sehen die wie Klingonen aus oder sehen die aus, wie damals zu Kirk-Zeiten Klingonen aussahen?
Weder noch. Also sie sehen garantiert nicht so aus, wie Klingonen jetzt in den späteren Serien aussahen. Mhm. Man erkennt sie als Klingonen, man erkennt vor allen Dingen ihre Schiffe als klingonisch. Mhm. Aber sie sehen schon ein bisschen anders aus. Also so diese Stirnpanzerungen sind anders gemacht irgendwie, aber du erkennst sie schon.
Okay.
Und sie haben natürlich hier dieses, wie heißt es, Buttlet.
Ich habe jetzt ein Maclet im Auto.
Aha. haben sie in der Hand und hacken damit rum, aber sie spielen eine absolute Nebenrolle in dem Film. Also es ist so eine größere Kampfszene und danach sind sie eigentlich wieder egal. Mhm. Im Grunde ist das eine Sternen in Flotten in interne Geschichte, um die es hier geht. Was ich cool fand, ist, dass diese ganzen Checkboxes abgehakt wurden, was du so von einem Star Trek Film erwartest. Also Streitigkeiten zwischen Spock und Bones und dann Scotty kriegt seinen Anteil, obwohl er größten Teil des Films gar nicht auf dem Schiff ist, hat er trotzdem eine zentrale Rolle. Und dann eben dieses Aufeinanderprallen von so Gegnern, starken Gegnern, also Khan und Kirk, ja, die irgendwas gegeneinander tun wollen. Und die Frage, wer trickst hier wen aus? Und dann aber auch das Aufeinanderprallen von diesem Heißsporn Kirk auf die oberste Direktive und auf die Frage, was man so machen kann und was nicht. Und dann Spock, der immer alle Regeln befolgen möchte. Und das heißt, du hast so ein bisschen diese Star Trek-Themen, die werden zwischen der ganzen Action doch immer wieder irgendwie aufgegriffen, was ich besser fand als im ersten. Vielleicht,
vielleicht. Ja, das Hadern, ist genau nicht, damit ist ja eigentlich, darum geht's ja eigentlich bei Star Trek.
Damit beginnt der Film auch gleich, also gleich in der Eröffnungssequenz, jagen sie irgendeinen fremden Planeten und dürfen nicht gesehen werden. Und das geht dann aber auch in der restlichen Geschichte, die sich dann nicht mehr um diesen Planeten, das ist nur so eine Auftaktsequenz. Trotzdem in der restlichen Geschichte wird auch immer wieder die Frage gestellt, was gibt die Sternenflotte uns vor und was wäre jetzt eigentlich schlau zu machen. Und natürlich werden wieder Warp-Antriebe in Rekordzeit repariert. Also das alles, all das, was passieren muss. Nie sah Warpflug so gut und gleichzeitig so albern aus wie in diesem Film. Weil das, die Art, wie das Schiff auf Warp geht und wie es dabei so verzerrt wird, also kurz bevor es weggeht, kriegt es ja so, macht es ja so eine seltsame Längendehnung durch.
Ja, weil es ja schnell ist das Licht
und so. Und dann schießt es so weg und hinterlässt so einen blauen Streifen. Das hat nie besser ausgesehen, wirklich. Aber wenn es dann in diesem Warp-Tunnel drin fliegt und dabei so komisch rumeiert, als ob es irgendwie, weiß ich nicht, als ob es aus der Bahn getreten wurde.
Schneller als Lichtgeschwindigkeit, es rückelt.
Also da dachte ich dann so, das auf Warp gehen sah so geil aus und jetzt taumelt es da durch das Weltall, das sieht echt komisch aus. Aber ansonsten auch so, wenn Scotty in seinem Maschinenraum steht und steht vor diesem Warp-Antrieb, das so bei Next Generation war das so ein blaues Ding, was immer so gemacht hat. Und da ist es jetzt so, sieht aus wie das Innere vom LHC in also ist einfach riesige vom Large Hadron Collider.
Wie sieht das aus? Ich weiß
es
nicht.
Riesige Aufbauten von irgendwelchen riesigen Kästen, das ist alles groß, eine ganze Halle, in der du da stehst und die ist 100 Meter hoch und da ist irgendwas drin und so. Also das ist alles so viel monumentaler jetzt in diesem Schiff. Und gut, das Ende ist dann wieder so, Kirk alleine macht irgendwas, was totaler Humbug ist. Also das Ende kannst du ein bisschen in der Pfeife rauchen, aber der Film an sich hat sehr viel mehr Star Trek Gefühl vermittelt, als ich erwartet hätte. Also ich bin damit so mit eigentlich keinen hohen Erwartungen rein und dachte, naja, das wird jetzt wieder so ein extrem buntes Popcorn-Ding, was es ein Stück weit auch ist, aber trotzdem das Gefühl, was rüberkommt, ist wieder besser. Und das Color Grading fand ich ein bisschen albern. Er ist extrem bunt. Also es ist wirklich kreischbunt. Teilweise haben die Leute blaue Zähne, wo du denkst, wer hat diesen Film kaputt gegradet? Oder ist mein Fernseher gerade eben kaputt gegangen in dieser Sekunde? Also Leute, die so, auch Kirk hat immer so stahlblaue Augen.
Ja, die hat er aber auch.
Die ist, ja, aber das ist ihm dann auch so reingedreht. Die Haut ist irgendwie komisch farbig und auf der Brücke ist immer alles entweder rot, tiefrot oder tiefblau oder irgendwas ist grünes Licht. Es muss immer alles, ist immer alles bunt. Das ist ganz, ganz schlimm. Und so war Star Trek halt früher auch nicht. Also auf dem Schiff selbst, wenn jetzt gerade nicht Alarm ist und nicht Krieg ist und so, sondern genau. Und jetzt läufst du da rum und hast das Gefühl, es ist eine Bonbonwelt. Das hat mich so ein bisschen geärgert.
Macht J.J. Abrams jetzt in Zukunft alle Star Trek Filme oder war es das jetzt oder weiß man da irgendwas drüber?
Das weiß ich nicht. Jetzt ist er erstmal mit Star Wars dran, dachte ich.
Richtig.
Das sollte nicht vermischt werden. Sollten nicht dieselben machen.
Ja, das kann man. Also ich glaube, da streiten wir uns dann drüber, wenn er es abgeliefert hat.
Ich kann, also ehrlich gesagt, seitdem Chris Pine Kirk ist, interessiere ich mich da überhaupt nicht mehr für. Also ich muss auch sagen, vorher auch die Filme haben mich nicht besonders interessiert, aber ich finde einfach Chris Pine so charismafrei, dass ich mir es überhaupt nicht vorstellen kann. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch das überhaupt nicht vorstellen, dass er ein Gegenpart zu Benedict Cumberbatch ist, wo du sagst, Wow, nee. Was für aufeinandertreffen von charismatischen
Persönlichkeiten. Es ist auch wirklich so schwer. Also ich habe es im englischen Original geguckt, was ein bisschen besser geht als auf Deutsch. Ich habe später auf Deutsch nochmal durch den Film durchgesäppt und habe mir nochmal, weil ich anhören wollte, mir wie diese, es gibt so ein Aufeinanderprallen, die Szene ist auch, glaube ich, immer in allen Fernsehshows, wo die damit rumgetingelt sind, war diese Szene immer zu sehen, wo Benedict Cumberbatch in so einer Gefängniszelle hinter so einem Kraftfeld ist und Kirk steht dann draußen und dann meckern die sich gegenseitig an und da kommt dir echt Kirk vor wie so ein also der Schauspieler schon und auch diese Figur so ein bisschen wie so ein kleines jammerndes Kind, was jetzt in ganz groß pathetischen Satz sagen soll und das nicht richtig rübergebracht kriegt. Und dann antwortet Khan halt mit so einem tiefen Stimme und mit so einem stoischen Blick und so einer Ruhe, die dich irgendwie beunruhigt, wenn du zuschaust, wo du denkst, scheiße, der Typ, der meint das und der weiß genau, was er will und das kaufst du ihm halt ab, ja. Und Kirk kann da nicht gegen an, das stimmt schon. Aber natürlich hat er ja noch Spock und die anderen bei sich und dann ist halt viele gegen einen und der eine ist halt sehr viel schlauer, aber das funktioniert dann schon trotzdem.
Spock und Uhura sind halt schon gut besetzt, finde ich.
Zachary Quinto ist ja, finde ich sehr gut.
Genau.
Ich
find wirklich gut. Der spielt das toll. Ja. Und auch so ein bisschen schön arrogant teilweise. Also das ist ja bei Spock immer so ein bisschen schwierig mit seiner Emotionslosigkeit. Die kommt ja oft sehr finster, arrogant rüber. Und das ist schon... Da kommt dieses Spock-Feeling wieder raus. Das ist auch gut.
Das muss ich sagen, ist bei der Serie, die ich schaue, Enterprise, was ein fürchterlich unglücklicher Titel ist, finde ich. Weil niemand immer weiß, was ich meine. Also ich meine,
bevor du davon im Podcast drin, hatte ich davon noch nie gehört oder habe es zumindest noch nie trennen können.
Genau, das ist echt ätzend. Weil du vorhin sagtest mit den Direktiven und so. Mhm. Das spielt jetzt in einer Zeit, wo es noch nicht die obersten Direktive gibt. Und da kommt aber häufig so vor, dass der Captain dann irgendwie so meint, ja, wir bräuchten irgendwas, wonach wir uns richten können. Irgendwie so Direktive oder sowas. Und also der Teresa ist gerade der Typ zu amerikanisch. Und das ist was die Serie schon auch, also das ist eben noch, man hat so das Gefühl, okay, das ist halt noch NASA, ja? Also noch, das ist noch dieses alte Raumprogramm und das ist halt noch nicht diese Sternflotte gibt's ja auch, doch Sternflotte gibt's, aber Föderation gibt's noch nicht. Mhm. Also gibt's so eine Zeitsprünge, wo es dann so im Rückblick, Föderation, was soll denn das sein und so. Aber ja, die haben schon irgendwas Amerikanisches und eben dieses sich beschäftigen mit Moral, so ist das noch. Wir haben neulich eine Folge geschaut, wo sie von so einem großen so Geisterwesen oder sowas besetzt waren, die ihre Körper übernehmen wollten und so. Also ein bisschen abstruse Story. Und am Ende schaffen sie es, denen zu entkommen, diesem riesigen Geisterschiff, und feuern denen halt noch zwei Torpedos ins Maul und das explodiert halt alles. Ja. Und Teresa dann so, ja, jetzt haben die alle umgebracht. Mhm. Ja, haben sie. Mhm. Dann sind wir schlafen gegangen und am nächsten Morgen machen wir auf. Da hat Teresa wieder zu mir gesagt, es war, sie hat sich so beschäftigt, so, ja, die haben die alle umgebracht.
Ja, das geht bei Star Trek nicht. Das ist übrigens auch ein Thema hier.
Habe ich ja auch gesagt, so, ja, Picard hätte es vielleicht irgendwie geschickter gemacht oder hätte es irgendwie, hätte vielleicht ein paar Warnbarken außenrum gesetzt. Also es ist schon noch, da wird noch, gut, Janeway ist ja auch immer über Leichen gegangen, aber da merkt man so, okay, diese Moral, das erarbeiten die sich gerade erst. Das ist schon interessant, weil dann eben gerade was auch, die haben ja auch eine Vulkanierin an Bord, die finde ich auch zunehmend interessant wird, die eben so gefangen ist in diesem total übermoralisierten Gebäude der Vulkanier, der vulkanischen Denkweise. Und eben da auch vieles in Frage stellt. Aber man merkt so, okay, die müssen jetzt irgendwie so, also es geht für mich so in dieser Serie darum, so diesen Mittelweg zu finden zwischen diesen völlig blödsinnig verkopften vulkanischen Denkweise und den Menschen, die so, ja, fahren wir drauf los und ach, der Captain ist in einem klingonischen Arbeitslager, naja, fahren wir hin und befreien ihn. Ob das so eine gute Idee ist, weiß man nicht.
Scotty hat eine schöne Rolle in dem neuen Film und im Englischen spricht Simon Pegg den auch mit so einem tollen britischen Akzent und flucht auch immer wunderschön vor sich hin. Und im Deutschen haben sie ihn einfach komplett akzentfrei Deutsch sprechen lassen, was wieder mal irgendwie blöd ist, obwohl Chekhov kriegt seinen russischen Akzent, weil, weiß ich nicht, den kannte man
ja
halt gut, schon.
Aber es ist ja auch einfacher, einen fremden Akzent im Deutschen. Wie hättest du es denn gemacht auf...
Ja, er könnte ja so reden, wie ein Engländer redet, wenn er Deutsch spricht.
Ja, aber das ist ja Unsinn. Ich meine, das dass der einen britischen Akzent spricht, ist ja kein fremder Akzent, sondern es ist ein lokaler.
Hätte ihm also einen deutschen Dialekt geben müssen.
Ja, und das finde ich immer furchtbar. Und wenn die sagen so, oh, dann lassen wir den jetzt irgendwie.
Ja, so ein Norddeutscher hätte dann. Mit so Spitzen-Style-mäßig.
Ja, oder so Berlinern.
Das würde zumindest vom Aussehen gut passen.
Aber dann würde man doch auch sagen, ey Mann, warum ist der denn Sachse? Ich verstehe schon, dass du, dass da was verloren geht, aber gleich ist es ja die
schwer Frage, umzusetzen,
ihm einen ausländischen Akzent zu geben, ergibt ja auch überhaupt keinen Sinn. Aber, aber manchmal wird ja dann die Entscheidung getroffen, der ist jetzt Schwabe und dann denkst du so, oh mein Gott.
Für die Amis gesehen ist der doch Ausländer. Der hat einen ausländischen Akzent.
Ja. Ich mein, na gut.
Wie auch immer.
In Fire and Ice wurde doch der Hauptdarsteller von Emil Steinberger gesprochen, was dazu führte, dass der so ein Schweizer Akzent
hat. Emil auch noch.
Ja, genau.
Super.
Sehr schön.
Star Trek lohnt auf jeden Fall.
Ja.
Super. Ich freue mich auch, muss ich sagen, auf die, wenn wir dann irgendwann mit jetzt Enterprise durch sind, dann müssen wir noch Next Generation komplett schauen.
Oh Gott.
Und dann werden wir die Filme, aber wir werden nicht die Kirk-Filme, aber die Next Generation-Filme waren, fand ich auch nicht so schlecht. Also
manche.
Also ich habe jetzt keine schlechten Erinnerungen. Das mit Kirk zusammen war nicht so schlecht. Das mit den Borg war nicht so schlecht.
Generations ging so. Ich glaube, der Aufstand oder so, der Neuner, den fand ich so ein bisschen, der war mir schon zu krachig.
Ja, der war ein bisschen kernig. Ja. Im Data dann die Phaser, das Phasergewehr.
Ja, so Leute, die draußen außerhalb auf Raumschiffen rumlaufen und so, das finde ich dann immer ein bisschen, aber das passiert hier natürlich auch wieder.
Ja, klar.
Gut, lass uns mal zum nächsten Film kommen, weil unsere Restminuten.
Echt? Die haben wir noch.
Ja, wir haben schon noch ein paar.
Dann bin ich dran, das geht schnell. Ich habe One of the Dead gesehen, der verschiedentlich in anderen Podcasts schon vor Jahren besprochen wurde.
Es ist ein spanischer Zombie-Film oder was? Darf ich mir darunter?
Kubanischer Zombie-Film. Ah. Und da ich ja neulich schon über einen kubanischen Film gesprochen habe, hängen wir den jetzt noch hinten dran. Das ist auch eine gute Kombination für mich, weil ich mag Zombie-Film und ich mag Kuba. Der Juan des Titels ist eben ein Mann mittleren Alters in Havanna und das ist so ein Rumhänger, der eigentlich nichts Vernünftiges macht, aber immer mal sich was Schlaues einfallen lässt, um irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen und er hängt halt auf der Straße rum mit seinen Freunden und naja, also es passiert eigentlich nichts Besonderes und dann gibt's halt die Zombie-Apokalypse, wobei das nicht so richtig... Ja, das wird nicht, also anders als in anderen Zombie-Filmen ist nicht so, dass wir irgendwie großartige Nachrichtenberichterstattung oder sowas, ein bisschen sowas gibt's, aber es wird uns eigentlich ganz wenig Kontext gegeben, sondern irgendwann passiert das einfach so, dass ihnen dann so auffällt, okay, die Leute um uns rum sind jetzt langsam so komisch geworden, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann stellen sie aber fest, ja, aber die kann man ja so töten und so, und dann bieten sie im Prinzip so einen Service an, wo sie eben für andere Leute die Zombies dann töten. Also eben Juan of
professionelle the Dead. Zombiejäger.
Genau. Und ja, dann ist er eben mit seinen Freunden unterwegs und sie töten Zombies.
Das ist aber lustig, Komödie.
Das ist lustig.
So, Zombie-Film
und ich meine, es geht so darum, also wir lachen über ihn, weil er halt so ein Abhängertyp ist, aber ganz sympathisch, aber halt so ein nichtsnutziger Typ eigentlich, der jetzt hier eben so eine Nische entdeckt quasi. Und dann lacht man eben darüber, wie die Zombies abgeschlachtet werden und so. Das ist zum Teil auch also ganz schön krass brutal. Ist auch immer so, es reicht ja nicht, den Zombie irgendwie einmal, da muss man irgendwie nochmal auf dem Kopf dann rumtrampeln oder irgendwie so, damit der auch wirklich tot ist. Ja, und das, also ich muss sagen, ich hatte mir etwas mehr erwartet von dem Film, weil ich von mehreren Leuten eben gehört habe, dass er sehr lustig ist. Ich fand ihn schon so ganz lustig, aber also so richtig großartig fand ich ihn eigentlich nicht. Er hat ein paar ganz gute Momente, eigentlich ein bisschen so, wie wir letzte Woche gesagt haben, dass er ein paar gute Lacher hat, also auch ein paar sehr gute Lacher. Und zwischendrin ist dann schon auch wieder so häufig etwas belanglos, finde ich. Gut, und wenn man wie ich eben Zombies eigentlich ganz gerne sieht, dann kann man das schon aushalten. Aber dass es jetzt generell eine Komödie ist, die ich unbedingt jedem empfehlen würde, ist auch nicht der Fall. Also würde sagen, kommt auch so bei und 5 bis 6 Punkten raus bei mir.
Wie ist das so vom von der Produktion gemacht? Wirkt es wie ein Hochglanz, wie ein amerikanischer Hochglanz?
Nee, also
oder ist es so schon wie also, eine südamerikanische Filme
Also man kennt? Merkt natürlich schon, dass es ziemlich billig gemacht ist.
Okay.
Und ja, also.
Also so von der Optik so ein bisschen wie dieser Kannibalenfilm, den wir mal gesehen
haben? Ja, nicht so. Der war ja so auf Duster getrimmt. Ja. Das ist hier nicht so, weil wir schauen ja einem lustigen, schluffigen Typen dabei zu, wie er in der Sonne so, rumhängt und so. Der läuft immer so in einem Unterhemd rum und eben so ein ganz, also das versucht schon so einzufangen, dieses Abhängertum so in Havanna, die er kennt, sind irgendwie arbeitslos, beziehungsweise haben keinen richtigen Job, hängen da halt so rum und versuchen sich gegenseitig ein bisschen Geld abzuluxen und so, das kriegt man schon so mit. Und das eben, der Reiz des Films ist eben dann zu sehen, wie so ein Typ dann eben plötzlich in der Zombie-Apokalypse und so entdeckt, so, ach ja, mir macht das ja nichts aus, ich renne hier durch, hau ein paar Zombies irgendwie in den Schädel ein und so. Und das ist schon so ganz charmant, aber es ist ziemlich billig gemacht. Also man sieht auch, dass das hat nichts Hochglanzmäßiges. Ja, also ich fand es ganz okay. Ich würde sagen, 6 Punkte gebe ich mal.
Erinnert mich ein bisschen an ein Spiel, was ich seit kurzem spiele auf der PS3. Nämlich Lollipop Chainsaw.
Aha. Was für eine schöne Titelkombination.
Ist ein japanisches Spiel und das handelt von einer amerikanischen Cheerleaderin, die gleichzeitig auch Zombiejägerin ist und mit einem Cheerleader-Kostüm, mit einem extrem knappen natürlich, und einer Kettensäge bewaffnet, Zombies an ihrer Highschool schnetzelt. Und dabei natürlich auch so Cheerleader-Sprünge und sowas macht. Sehr albern, sehr Lollipop-mäßig. Aber ganz lustig, wenn man gerne Zombies schnetzelt.
Also ein paar Szenen gibt's auch, die so ein bisschen zu dem verbinden, was hier noch kommt. The Raid gibt's so ein paar Szenen, wo er irgendwie dann springt da und dann über die Köpfe von den Zombies auf den Kopf, ja, nach genau, oben, so treppenartig, und dann dem letzten an den Kopf gekickt oder sowas. Ja, gibt's schon so ein paar ganz alberne Sachen, wo du denkst, so, huch, wo kam das jetzt plötzlich her? Hat er lange trainiert, um für diesen Moment gerüstet zu sein? Aber, ja. Aber insgesamt fand ich ihn nur so, geht so gut. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber wer ein Zombie-Komplettist ist, kann da gerne.
Komplettist, ein schönes Wort.
Kann das gerne auch noch konsumieren.
Okay.
Ja.
Juan of the Dead. Ja, ich habe The Raid mal angeschaut.
Ja.
Ich wünschte,
du hättest
es
mir vorher gesagt, weil ich hatte ihn tatsächlich auch in Betracht gezogen, dass ich ihn gestern anschaue und dann hätten wir jetzt mal diskutieren können, aber ich liefere das halt dann noch nach.
Also genau.
Du hast ihn gesehen.
Oder sollen wir es nochmal verschieben? Nein.
Nein, jetzt sag mal.
Ich bin gespannt.
Ja,
ist er so schlecht, wie der Martin gesagt hat?
Nein.
Da bin ich eigentlich ehrlich gesagt schon immer von ausgegangen, dass ich dem nicht zustimmen werde. Aber
ja, es klang nach einer Geschmackssache.
Das ist halt Geschmackssache. Ich sag mal, wenn man jetzt rein mal auf die Geschichte sich beziehen würde, dann würde ich würde ich auch sagen, das ist ziemlich dünn. Da ist nicht viel dahinter. Die Geschichte
Muss irgendwie so ein Haus geräumt werden.
Ja, da fährt eine Polizeieinheit, so eine Spezialeinheit, ziemlich hart bewaffnet, das ist ungefähr 15 Mann oder so, oder 12 Mann, keine Ahnung, wie viele.
Schnell verbraucht.
Ja, das geht schnell weg. Vor allem, wenn halt gleich im ersten Gefecht irgendwie die ersten 6 erschossen werden oder so. die fahren halt hin in so ein Gebäude, wo irgendein Großbösewicht, hat dieses Gebäude seit Jahren unter Kontrolle, vermietet die ganzen Wohnungen, die da hat, an andere Kleinkriminelle, die dann alle da zusammen eine lustige Wohngemeinschaft in diesem Hochhaus bilden. Und er wohnt irgendwie ganz oben im 15. Stock. Und
klingt wie dieser Judge Dredd-Film, dieser neue.
Ja, so, das erinnerte mich auch irgendwie so ein bisschen daran, obwohl ich den nicht gesehen habe, aber sowas aus dem Trailer so sehe.
Ja, genau
so, aber das Judge Dredd-Haus scheint deutlich größer zu sein.
Ja, riesig.
Und das hier ist so...
50.000 Leute drin oder so.
Ja, das hier ist eher so, hat 15 Etagen. Auf jeder Etage sind so 10 Wohnungen oder so. Ja, also es
lohnt ja nicht mal, es wegzusprengen.
Und also jetzt kommt diese Polizeieinheit da an, dann steigen die aus und okay, Ziel ist jetzt, wir gehen da rein. Jeder, der sich widersetzt, wird verhaftet oder erschossen und dann nehmen wir den Bösewicht fest. Ja, das ist so der Plan. Und dann gehen sie halt da rein und natürlich geht das gehörig schief, weil sie sind irgendwie erwartet worden und die anderen sind auch viel gewitzter und viel schlauer, aber natürlich haben wir einen dabei, unsere Hauptfigur, die dann am Schluss der Meinung ist, wir müssen hier schon noch...
Also man ist schon für die Guten.
Man ist für die Polizei, auf jeden Fall, genau, ja.
Also genau, für die Guten, das ist ja die Frage, ob es die Guten sind.
Ja.
Also man ist für die Ordnungsmacht.
Man ist für die Ordnungshüter. Und jetzt gehen die da rein und am Anfang läuft das alles nach sehr militärischen Gesichtspunkten ab. Also es wird da so eine ordentliche Stürmung vorbereitet und man guckt, dass man nicht auffällt, bevor man reinkommt, ja, und dann ist man drin und kommt so in die ersten Etagen und nimmt ein paar Leute fest, bindet die immer mit so Kabelbindern zusammen und dann kommt man irgendwann an die Stelle, wo man versehentlich aufgefallen ist, weil dann wird hausintern Alarm ausgelöst und ab da
ein Drittel seiner Leute verliert.
Und ab da wird das, geht das Ganze schnell nach Süden. Und die Beginn der Geschichte ist ja noch mit sehr viel Schusswaffen, da wird sehr viel geballert und dann verlagert sich das eigentlich ab da fast komplett Richtung Martial Arts. Und
weil
dann,
die Munition aus ist oder was?
Nö, einfach weil das ist halt dann so plötzlich. Also man schießt dann
in so engen Räumen rumzuballern ist ja auch immer nicht so.
Ja, auch man
ist erstaunlich, wie gut das in Filmen gut geht, aber wie
auch das wird auch nicht erklärt. Also es ist dann irgendwann wirklich so, dass du das Gefühl hast, der geht jetzt da auf einen langen Gang raus und am anderen Ende vom langen Gang kommen ihm 6 Leute entgegen und 10 Minuten vorher in dem Film hätten die 6 Leute Sturmgewehre in der Hand gehabt. Aber irgendwie sind wir jetzt 10 Minuten später im Film und jetzt haben die halt keine Sturmgewehre mehr, sondern die kommen nacheinander auf ihn zu.
Dann schießt man sie auch nicht,
wie bei Indiana Jones. Er hat dann auch schon keins mehr, warum auch immer. Also das ist irgendwie so ein...
Das ist nächste Level, da wird nicht mehr
genau. Das wird irgendwie abgesprochen, dass man jetzt das nicht mehr braucht, so, keine Ahnung. Und dann wird halt geprügelt und das ist dann so der eigentliche Kernelement des Films. Das ist sehr brutal, aber extrem actionreich. Wow. Extrem schnell. Wirklich beeindruckende Kämpfe drin. Mhm. Und auch nicht nur so, er kämpft jetzt gegen den da, sondern er kämpft gegen 6 Mann und danach nochmal gegen 10 Was Mann.
Kämpfen die für ein...
Du, da bin ich völlig überfragt. Bin ich auch überfragt. Ich habe den nur bei Watch Ever angeklickt. Ich habe keinerlei Background-Infos.
Welches südostasiatische Land?
Ja, keine Ahnung.
Okay.
Also japanisch wirkt es nicht, aber näher lege ich mich nicht fest.
Nee, ich meine, habe auch eher so eine Erinnerung, das ist eher so ein Teil... Muay Thai oder sowas war.
Also da kenne ich mich in Kampfsport zu wenig aus, aber es sieht auf jeden Fall extrem athletisch aus. Mhm. Es ist wahnsinnig schnell und halt es ist jetzt nicht so, es gibt ja manchmal solche Filme, die dann so extrem unrealistische Moves machen oder wo die Leute dann so, was weiß ich, fast schweben oder fliegen können oder so.
Chinesische Kung-Fu-Filme.
Ja, sowas passiert hier gar nicht, sondern wir bleiben wirklich einigermaßen zumindestens im Bereich des Glaubhaften. Mhm. Natürlich ist
was die Leute einstecken, ist dann zum Teil nicht
glaubhaft. Was die Leute einstecken, ist vollkommen jenseits. Also ich meine, die kriegen da teilweise Knie ins Gesicht gehauen.
Ah ja, dann ist es wahrscheinlich Teil.
Und aufs Übelste und in der nächsten Großaufnahme, wo sie sich bedeutungsschwanger angucken müssen, blutet ihm die Lippe, aber die Nase ist perfekt in Ordnung. Da ist nichts, da ist kein Tropfen Blut, da ist gar nichts. Das sind dann so auch, also das sind immer wieder
Indonesien.
Mal so Momente, wo man auch kurz denkt, bisschen strange, aber trotzdem, die Action kracht schon derbe. Ja, da ist da noch so eine Geschichte reingebastelt, dass da eventuell nicht jeder so die Motive vor sich herträgt, die er vorher behauptet hat, vor sich herzutragen. Auch das ist von der Geschichtstiefe her wirklich alles, kannst du alles in der Pfeife rauchen, aber es geht um das Gekloppe und das Gekloppe ist extrem beeindruckend. Und am Ende lässt er die Tür für einen zweiten Teil sehr weit offen stehen. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass der jetzt ja schon in der Mache ist.
Ja.
Also jetzt, wo ich dann wusste, dass der zweite schon kommen wird und man das Ende mit den Augen schaut, denkt man sich, naja, ist ja quasi, das liegt ja quasi da auf der Straße gelegt, die Geschichte, ja. Und ja, er ist extrem blutig. Ich glaube, der Martin hat damals auch darauf rumgeritten, dass es so extrem brutal war. Möglicherweise habe ich eine geschnittene Version gesehen. Ich habe ihn bei Watch Ever geguckt und ich habe dieses komische, man muss auch da per Post ident sich freischalten lassen, wenn man FSK 18 richtig böse Filme sehen will. Das habe ich noch nicht gemacht mit meinem Account, weil ich irgendwie immer zu faul bin, zur Post zu gehen. Er ist trotzdem da drin, er ist ja auch FSK 18, man muss auch diesen Jugendschutz-Pin eingeben. Mhm. Aber trotzdem, wenn er ist brutal, aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie rausgerissene Organe oder so einen Quatsch sehen würdest. Und ich habe ein paar Mal das Gefühl gehabt, die Szene ist vermutlich länger gewesen im Original. Also man hat manchmal so einen Moment, wo man denkt, das sah jetzt aus wie so ein Zensurschnitt und nicht wie ein Schnitt, den der Regisseur an der Stelle setzen würde. Aber ich bin mir da jetzt nicht sicher, müsste man jetzt recherchieren, was für eine Version ich da geguckt habe. Aber trotzdem, selbst mit diesen möglicherweise geschnittenen Fassungen ist es schon ordentlich auf die Fresse, ja. Ja. Es wird wenig geredet, das, was geredet wird, ist quatschig, aber ja.
Das ist besser nicht.
Darum geht's halt nicht. Ja.
Nein, das geht ganz gut.
Ja. Also wie gesagt, von der Geschichte kann man dem Ding schon das ein oder andere vorwerfen, aber darum geht's halt nicht, ja, genau.
Gut.
Von The Raid 2 liest man ja jetzt Lobeshymnen bis zum Anschlag. Das wird sich dann zeigen müssen. Also auch jetzt Kamera oder so fand ich ihn jetzt nicht besonders innovativ. Da wird halt auch viel mit Wackelkamera den Leuten hinterhergerannt. Mhm. Aber was man sagen muss, die Kämpfe sind so inszeniert und das ist auch ein großer Pluspunkt für Kamera und Regie, dass du nie die Orientierung verlierst. Du bist immer als Zuschauer immer in der Szene, du weißt immer, wer wen gerade wieso wo hinschlägt und ob er jetzt noch, ob da noch andere Gegner sind oder ob er die schon ausgeschaltet hat und so weiter. Also du behältst immer den Überblick zu jeder Zeit, egal ob die sich in einem Wohnzimmer kloppen oder in einem Gang oder in einem Fahrstuhl oder in einem egal was, ja. Also die sind ja in diesem Haus überall mal, sag ich mal, so die springen ja überall durch. Und egal wo gekämpft wird, trotz Wackelkamera und Kamera, die sich um den Kampf rum bewegt und so weiter, verlierst du niemals den Überblick. Und es ist auch nicht so wie bei Bourne-Identität, wo du manchmal die Kamera dann so nah an die Kämpfenden rangeht, dass du manchmal gar nicht weißt, wer jetzt gerade wen schlägt, weil die haben beide eine dunkle Jacke an. Mhm. Und du nicht mehr begreifst, wer hat denn jetzt gerade die Oberhand? Wer ist denn jetzt derjenige, der sozusagen am Gewinnen ist? Und oder oh, jetzt wird's aber eng für meinen Helden, mit dem ich mitfiebern muss. Also diesen Moment, den hast du nie in diesem Film. Du weißt immer, wer, wen, warum, wohin und wie es steht sozusagen.
Aber es gibt nicht so Wiederholungen wie bei Ong Bak, oder? Das ist so, oh, war jetzt so ein geiler Move,
nee, den müssen wir gar nicht nochmal zeigen. Nein. Der läuft durchgehend weiter.
Okay. Das waren damals schon
es gibt auch keine
lustig und albern.
Aber auch ja. Gut. Also man hat sich auch gefreut. Wenn
der, ja. Es gibt auch keine Zeitlupen oder sowas. Gibt's ja. Auch nicht.
Okay.
Also es wird immer in voll Action draufgekloppt. Ja. Ja, so viel dazu. Schön. The Raid.
Ja, freue ich mich drauf.
Was haben wir jetzt?
Was haben wir noch?
Ich habe noch, was habe ich denn noch geguckt?
Moses
Pelham, Dings. Nein. Der andere. Pelham war richtig. Pelham 1, 2, 3. The Taking of Pelham 1, 2, 3. Ein U-Bahn-Entführungsfilm. Spielt in New York. Wir haben John Travolta als böser Gangster, der eine U-Bahn in seine Gewalt, als böser Gangster mit tätowiertem Hals und so, der eine U-Bahn in seine Gewalt bringt und die Fahrgäste demzufolge als Geisel nimmt, dann irgendwie alle Wagen abkoppelt, die er nicht brauchen kann, sodass er am Ende nur noch einen Wagen hat, den er gut kontrollieren kann mit seinen paar Handlangern und den parkt dann in der U-Bahn und spricht dann über das Bordfunksystem mit der U-Bahn-Leitzentrale und dort sitzt Denzel Washington als diensthabender U-Bahn-Leitsystem-Operator. Und die John Travolta-Figur hat eine sehr bestimmende Art und Weise, so dass also, wenn dann dieses komische Geiselnehmer-Verhandlungsteam von der Polizei aufschlägt und die Verhandlung übernehmen will, dann zwingt er sie dazu, durch Drohmaßnahmen und angedrohte Geiselerschießungen und so weiter, dazu so nach dem Motto, nee, ich habe mich jetzt mit dem Denzel Washington-Charakter übers Telefon angefreundet, ich will jetzt, dass der weiter mit mir redet. Hier, den Polizeimensch kannst du gleich wegjagen. Mhm. Also haben wir dann dieses Pärchen, die ganze Zeit über Funk miteinander quatschen und ja, ist so ein typischer Entführungs-Action- Thriller, würde ich mal sagen. Und der macht schon Spaß. Also der ist spannend, da ist jetzt nichts, da steckt jetzt nicht die große Weltverschwörung dahinter und ist auch jetzt filmisch wie so ein Meisterwerk für die Ewigkeit, aber das ist ein solide inszenierter Action-Thriller mit guten Schauspielern, der ist spannend und er presst dann zwar Geld, aber es kommt dann relativ schnell raus, dass der noch ganz andere Pläne hat, die da noch dahinter stecken. Es ist wohl auch eine Buchverfilmung, die jetzt, also das Buch war wohl schon einigermaßen so erfolgreich so als Roman und es ist auch nicht die erste Verfilmung, sondern es ist die dritte. Es gab wohl irgendwann vor ewigen Jahren schon mal eine und dann gab es nochmal einen TV-Film in Amerika und das ist jetzt irgendwie die dritte Verfilmung, die sie davon gemacht haben. Ich habe die anderen beiden nicht gesehen.
Das ist die Story so besonders. So eine völlig beliebige Story.
Ja, also die ist schon gut. Also ist auch, wie die Flucht dann inszeniert ist und wie es dann ausgeht und was der eigentliche Beweggrund war, warum er das gemacht hat. Hm. Das, wie gesagt, ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, das ist so, die Eröffnung ist so toll, da am Ende, das hätte ich ja nicht mitgerechnet, aber es ist ein solide gemachter Actionfilm, den man gut gucken kann und der ist spannend für die anderthalb, zwei Stunden, die er geht und ich fühlte mich gut unterhalten.
Ich hatte eben so einen Sneakpot-Moment, weil wir haben ja vorhin mal überlegt, haben wir den schon mal besprochen, den Film? Und da wussten wir es nicht so recht. Mhm. Und eben ist mir so gekommen, als du jetzt erzählt hast davon, und gesagt, ja, Ich weiß, dass wir den schon besprochen haben, aber ich kann mich nur erinnern, wie ich die Folge gehört habe. Und ich weiß auch wo, und zwar in der Siesmeierstraße, wo jetzt die da Palmgarten...
Echt? Also haben wir doch schon mal Zoologie gesprochen?
Da hat der Stefan über diesen Film gesprochen.
Okay. Ich habe den Film auch irgendwann gesehen, aber jetzt, wo du es erzählst, geht es mir wieder mal so, dass ich ihn genauso gut nicht... Also es könnte genauso gut sein, ich habe nur den Trailer gesehen. Weil
gibt's
ich
noch einen Travolta-Film?
Ich weiß all die Dinge, die du erzählst, aber nichts über das Ende oder sowas.
Gibt's noch einen Travolta-Film mit so einer ähnlichen Story? Nee, gell? Nee. Vielleicht verwechsel ich ihn auch, aber...
Ja, keine Ahnung. Also
ich meine, der Stefan hat darüber schon
gesprochen. Ich glaube, ja, von Paris with Love haben wir mal gesehen, ja, mit Travolta.
Das irgendwie ist...
Aber ich glaube nicht, dass er da Leute entführt oder so.
Vielleicht verwechsel ich das auch, das kann durchaus sein. Tja, ja, gut. Netter Actionfilm halt. Oder so...
Ja.
Polizeientführung, Action.
Polizeientführung, Action, ja. Dings, genau. Ja, habe ich noch Terminator 4 gesehen, aber danach haben wir schon drüber geredet.
Oh ja.
T4, das ist der mit dem...
Christian Bale und Sam Worthington.
Ja. Genau. Das ist der Kriegsfilm.
Ja.
Ja.
Ja. Genau. Gut, dann kommen wir nochmal zur Sektion Hörerfragen, oder?
Mhm. So ist es.
Wollen wir vielleicht erstmal die Drama-Frage machen, da wir da ja schon Drama, die wir immer mal angeteased haben.
Du hast doch letzte Woche gesagt, da reden wir nächste Woche drüber, da kommen wir nicht drum herum.
Also die Frage war von Norman, und zwar war die Frage, warum wird Drama so oft als Genrebezeichnung genutzt, obwohl es doch lediglich die literarische Form aller Drehbücher, Theaterstücke und andere Texte in reiner Dialogform beschreibt. Also erstens würde ich jetzt sagen, das nennt man... eine rhetorische Frage. Da hätte ich meinen Studenten immer gesagt, also es gibt ja immer die Situation, wo ein Student sagt, bereitet Fragen vor. Wenn sie sowas vorbereiten, dann sage ich, gilt nicht, weil es ist eigentlich keine Frage. Weil er ja im Prinzip seine Antwort schon vorgibt. Ja. Nämlich ist es falsch. Ja. Ich bin der Meinung, es ist nicht ganz so einfach. Vielleicht wollt ihr erstmal sagen, wie verwendet ihr denn das Wort Drama?
Also spontan kam mir bei dieser Frage... Das klingt ganz stark nach einer Fehlübersetzung, offensichtlich. Oder vielleicht heißt das Wort Drama im Englischen, was beschreibt was anderes als bei uns.
Mhm.
Könnte sein. Weiß ich nicht, ob es wirklich so ist, aber also vielleicht ist das so. Drama, ja, ist klar, habe ich auch in der Schule gelernt irgendwann, dass das irgend sowas, so wie Komödie ja auch, was heute irgendwie eine andere Bedeutung hat. Heute benutzt man Drama für alles, was traurig ist, und Komödie alles, was lustig ist, so grob.
Okay.
Oder? Also so würde ich
sagen. Ja, das wäre eigentlich eher klassisch teilt das Drama, also die Textform Drama, und das wäre das, was Norman gesagt hat, sich in zwei Gattungen auf, nämlich die Tragödie und die Komödie. Das wäre die Aufteilung im Prinzip.
Stimmt, ja.
Und da, also wenn du es daher holst, dann ist es natürlich so, dass Drama im Prinzip der Text ist.
Dann ist die Tragikomödie, also die ein auch nur Drama.
Ist alles ein Drama.
Ja.
Aber Drama ist oft so für so...
Also prinzipiell, so klassisch würde man...
tragische Sachen doch.
Also benutzt, klassisch, oder? Würde man sagen, ist das Drama tatsächlich der Text, der im Prinzip für die Bühne geschrieben ist. Ja? Also der eben dafür geschrieben ist, dass er dort von Personen dargestellt wird.
Aber ich glaube, das ist auch so ein Stück weit von Alltagssprache halt durchseucht worden. Ich meine, man redet von Leuten, das ist eine Drama-Queen. Ja. Da meint man halt nicht, dass die irgendwie...
dass die was mit...
Ja, hier halt irgendwie, aber das... Also ich hab mal ausgedrückt, was der Duden dazu sagt, was das Wort bedeutet. Und da ist schon mal ganz klar, es gibt zwei unterschiedliche Arten, wie es genutzt wird, auch im Deutschen. Und zwar das erste ist, da gibt es Bedeutung A und B. Also 1a wäre Bühnenstück, Trauerspiel und Lustspiel umfassende, also Bühnenstück, Trauerspiel und Lustspiel umfassende literarische Gattung, also Tragödie und Komödie.
Alles ist Drama.
In der eine Handlung durch die beteiligten Personen auf der Bühne dargestellt wird. Also die Abgrenzung zum etwa Erzähltext wäre natürlich ganz klar, wir haben nicht einen Erzähler, der sagt, und dann ging er dort zur Tür rein und dann passiert das und das, sondern die Handlung wird dargestellt.
Also es ist so
und
Theaterstück, könnte man sagen. Das ist ein anderes Wort für Theaterstück.
Ja, es ist eben der Text, der die Erzählung, die so vermittelt wird, dass eben nicht ein Erzähler ist, sondern die Personen das darstellen. Und 1b wäre Schauspiel in Klammern mit tragischem Ausgang. Also da gibt es, es wird tatsächlich auch so verwendet, dass es eben eher eine Spezialform des Dramas auch ist, die eben tragisch ausgeht. Und da habe ich immer das Gefühl, das ist dann im Grenzbereich zu dem, was wir auch als Melodram benutzen würden, was eben eher ein Rührstück ist oder sowas. Und dann gibt es die zweite Bedeutung, das ist aufregendes, erschütterndes oder trauriges Geschehen. Das ist natürlich so das ist ein Drama.
Dramatisch.
Also, genau. Und mein Gefühl ist, dass
wenn der, zum Beispiel heute der Turm ins Marriott gestürzt.
Das wäre ein Drama.
Das wäre ein Drama.
Das wäre ein Drama. Und eben,
oder Stockhausen hätte gesagt, es wäre ein Kunstwerk.
Und die Drama Queen, die kommt natürlich auch, also die auch im Englischen, daher, kommt aus dieser. Jemand, der diese Art von Stimmung oder Geschehen oder sowas provoziert. Ich würde jetzt sagen, dass wir es im Film häufig so benutzen, eigentlich eine Mischung von Teil 1 und Teil 2. Ja? Also weil wir, nämlich Filme, in denen Dramatisches passiert, und aber
die gerne auch mal tragisch ausgehen oder vielleicht am Ende dann doch nicht.
Oder die meisten Filme ein Drama, wenn man so will, oder? Also nach der alten
Definition. Also von der Textform her schon. Also nur Filme, die eben, naja gut, eben ein Film, der zum Beispiel exzessiv mit einem Voice-Over-Erzähler oder sowas arbeitet, der ist jetzt nicht im klassischen Sinne
Sex and City zum Beispiel.
Drama. Das ist ein Drama, würde ich sagen.
Was? Ein Drama, aber im zweiten Sinne.
Also ich würde sagen, es ist ein bisschen unsaubere Verwendung auf jeden Fall des Begriffs. Und mir ist es auch tatsächlich, deswegen als Norman die Frage gestellt hat, hat das direkt bei mir auch eine Überlegung, die ich schon länger habe, berührt, weil ich nämlich auch immer schon überlegt habe, kann ich den Begriff vermeiden? Kann ich was anderes stattdessen sagen oder so? Und dann häufig eher Melodram gesagt habe. Aber letztendlich ist das, was man mit Drama meint, eben ein Film, der eben ein dramatisches oder irgendwie rührseliges zum Teil auch Geschehen zeigt und häufig relativ konversationsbasiert ist. Also eben nicht Katastrophenfilm oder so, sondern ein Film, wo relativ viel Leute reden miteinander und sowas. Und da würde ich sagen, vermischen sich im Prinzip Bedeutung 1 und Bedeutung 2 auf.
Ja, ist auch eher nicht das Stück, wo am Ende der große Held die Frau aufs Pferd schwingt und in den Sonnenuntergang reitet, sondern
nee.
Ja,
so was Zwischenmenschliches wird ausgehandelt.
Genau, in einer Form. Könnte man sagen.
Also deswegen, Norman, wahrscheinlich unsauberer Sprachgebrauch, aber in irgendeiner Form werden hier Duden Bedeutung 1 und 2 vermischt und rauskommt was, was die meisten Leute verstehen.
Genau.
Damit sind wir zufrieden. Aber ich finde eine ganz gute Frage, ehrlich gesagt, weil ich da auch schon häufiger drüber nachgedacht habe.
Finde ich ganz schön schwierig.
Wir haben eine noch ein bisschen weniger intellektuelle Frage vielleicht, aber zu denen uns auch was einfällt, nämlich die Frage, ist die Haltung einer Person zum eigenen Film wichtig? Also die Frage ist hier tatsächlich, hat eben ein Regisseur oder sowas, hat der quasi die Deutungshoheit oder kann es sein, dass er dir überhaupt erst erklären muss, wie du den Film zu sehen hast und so. Und Unterfrage war, ist das wichtig für die Rezeption oder bleibt ein Film davon unangetastet? Von der Meinung des Regisseurs oder der Macher? Wie seht ihr das?
Geht so ein bisschen auch in die Richtung dessen, was wir neulich besprochen haben, ob ich über den Regisseur was weiß, dass der irgendwie, was weiß ich, persönlich gesehen ein Arschloch ist oder Kinderschänder oder sonst irgendwas. Jetzt muss ich wieder wissen, wie der Regisseur
zu seinem Werk steht
und was er glaubt, meinen zu müssen, was das bedeutet. Das stellt sich natürlich nur bei so etwas komplizierteren Filmen. Ich meine, so eine Komödie wie Anchorman 2, da muss ich mich mit dem Regisseur und seiner Meinung zu dem Film nicht auseinandersetzen, finde ich.
Bei Star Wars zum Beispiel finde ich es wichtig, wie einer der Hauptdarsteller Harrison Ford den Film sieht, nämlich, dass es ein alberner Film ist.
Ja, also ich manchmal sucht man ja nach so Handreichungen. Also als ich den Mulholland Drive das erste Mal gesehen habe, habe ich dann auch gedacht, hat Herr Lynch sich vielleicht irgendwann mal geäußert, was er damit meint.
Ja, Herr Lynch nimmt sich einfach zu wichtig.
Aber auch da kann es mir am Ende, wenn ich selber eine Lesart gefunden habe, was ich glaube, was das bedeuten soll, kann es mir dann eigentlich auch egal sein. Also ich meine, ich kann mir dann sicherlich nochmal durchlesen und anhören, was er dazu meint. Ich glaube, er hat sich da nie groß geäußert.
Würde es ja kaputt machen.
Insofern, ja, genau, das ist ja sein Trick. Aber vielleicht andere Leute, die sich dann vielleicht dazu äußern, aber ich finde nicht, dass ich da gezwungen bin, das zu übernehmen.
Natürlich nicht. Also ich finde auch, dass es eben Beispiele gibt, wie zum Beispiel Matrix 2 und 3, wo du eben siehst, dass sie offensichtlich meiner Meinung nach ihren ersten Film nicht so richtig verstanden haben.
Genau.
Oder zumindest nicht verstanden haben, was daran gut war. Und sonst wären 2 und 3 nicht so rausgekommen. Also ich weiß nicht, also in der Literaturwissenschaft, das kam aus der Literaturwissenschaft, gibt es ja eine Theorie, Bewegung zu. Traditionell, und das ist ja auch was wir in der Schule...
Die Deutungshoheit haben, oder was?
Die sagen, im Prinzip, moderne Literaturwissenschaft geht davon aus, du als Leser hast die Deutungshoheit.
Ah, okay.
Und zwar ist es so, wenn wir an der Uni arbeiten, verbringen wir einen großen Anteil unserer Zeit damit, Leuten wieder abzugewöhnen, was sie glauben, dass sie es in der Schule gelernt haben, nämlich zu fragen, was hat der Autor damit gemeint? Und das ist der Moment, wo jeder Literaturwissenschaftler sich gerne aus dem Fenster stürzen möchte, weil es gibt da zum Beispiel einen ganz wichtigen Text von Roland Barthes, der heißt Death of the Author, und da geht es eben darum, dass eben quasi der Tod des Autors erklärt wird. Und der Autor spielt keine Rolle mehr fürs Stück und du als Leser hast eben sozusagen in dem Moment, wo du den Text liest, kreierst du die Bedeutung. Und deswegen ist eigentlich aktuelle Lehrmeinung in den allermeisten Fällen ist, dass was immer der Autor zu seinem Buch zu sagen hat, nur in ganz geringem Maße, also hat auf keinen Fall das letzte Urteil oder sowas. Es kann manchmal eine interessante Information dabei sein oder sowas, aber letztendlich ist aktuelle Lehrmeinung, dass das fast keine Rolle spielt. Und ähnlich empfinde ich das für Filme auch.
Also. Aber das unterstellt ja ein bisschen, dass der Schriftsteller das Buch unbewusst schreibt.
Nee, nicht unbedingt.
Oder dass er auf jeden Fall, nee. Dass der zwar, natürlich, weil er eine komplexe Person ist, seine Erfahrung und alles in das Werk einfließen, aber dass das, worum es geht, oder wie das dann eben, wie die Rezeption ist, eher nicht kontrolliert bewusst.
Nee, mit Bewusstsein hat es gar nichts zu tun, weil wenn es um Unbewusste bewusst ginge, würde es ja trotzdem rechtfertigen, dass du dich exzessiv mit der Biografie des Autors beschäftigst, um endlich zu verstehen, wie er geschädigt wurde als Kind, damit du weißt, was in dem Buch und so. Hm. Es geht eher darum, dass, also diese Lehrmeinung setzt eben voraus, dass Bedeutung erst in dem Moment entsteht, wo du das Werk quasi konsumierst, und du ihm Bedeutung gibst. Und diese Lehrmeinung geht eben auch davon aus, dass es natürlich dann nicht eine richtige Lesart gibt, sondern du gibst in dem, also das geht davon aus, dass quasi der Leseprozess ein kreativer Prozess ist, wo du selbst in Kontakt mit dem Werk eine Bedeutung herstellst. Und man kann zwar schon sagen, dass natürlich der ideale Leser einer ist, der zum Beispiel gut informiert ist, was den kulturellen Kontext angeht, möglicherweise und so. Prinzipiell ist es eben so, dass niemand dir die Aufgabe abnehmen kann, zu deuten am Schluss. Und genauso würde ich das beim Film eben auch sehen, dass, dass letztendlich, was immer der Autor wollte oder der Regisseur oder worum er meinte, dass es gehen, muss ganz und gar nicht das sein, was du eben empfindest als die Bedeutung.
Thema unfreiwillige Komik oder unfreiwillige Ironie ist ja sowas. Manche Filme finden wir wahnsinnig witzig und wahnsinnig lustig oder auch geistreich und sie sind vielleicht gar nicht so gemeint. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie Starship Troopers wirklich gemeint ist. Weiß ich bis heute nicht. Ich finde, das ist ein sehr geistreicher, ironischer, plakativer Film. Ich habe keine Ahnung, ob der wirklich so gemeint ist.
Ja, oder gibt es mit Sicherheit oder zumindest glaubt man das immer zu ahnen, genügend Leute, die den als actionreiches Schlachtfest mit Hurra
schöne Menschen
lesen und da
keinen
Subtext sehen irgendwie. Insofern, deren Deutung ist dann auch eine andere als deine und dann können wir sich jetzt streiten, wer da jetzt recht hat.
Ja. Also ich würde sagen, im Extremfall oder bei besonderen Personen kann mich das durchaus interessieren, aber es ist nicht entscheidend für die Deutung oder sowas. Und ich bin auch der Meinung, ein Regisseur kann sich irren, was die Bedeutung seines eigenen Films angeht. Also wenn du, nur weil du vorhast, was Bestimmtes auszudrücken, heißt es ja noch lange nicht, dass du das auch ausgedrückt hast.
Ja, deswegen, dass das auch funktionieren würde,
oder dass du nicht in Wirklichkeit etwas ganz anderes ausdrückst, auch wenn das nicht deine Absicht war. Das ist ja das Gefährliche an Kunst durchaus auch, dass in dem Moment, wo du das Werk abgibst, kann es alles Mögliche sein. Und
Ich war einmal mit Quentin Tarantino einmal sehr einig in einem Urteil über einen seiner Filme, der aber von den meisten ganz anders wahrgenommen oder anders rezeptioniert wird. Und zwar Kill Bill. Mhm. Über den hat er einmal gesagt, das ist einfach nur ein Schlachtfest. Viel ist da nicht dahinter. Ja, es ist einfach nur das. Und gerade dieser dieser Monolog über Superhelden und so hat ja dazu geführt, dass dieser Film wahnsinnig aufgedröselt wurde und da ist bestimmt noch irgendein Sinn dahinter. Nein, ist nicht. Also jedenfalls war das nicht so gedacht von ihm. Da war ich mir sehr einig mit einem, den ich gar nicht so
mag. Ja, da kann man sich dann mal freuen, kann man sich bestätigt fühlen und beim nächsten Mal kann man sagen, irrelevant.
Ja, genau. Richtig.
Wir machen das, wie es uns gerade passt. Genau. Ist es.
Ja, warum auch nicht? Ist ja unsere Sendung.
Bob, wie siehst du das?
Ja, ich sehe das schon genauso, habe ich ja am Anfang gesagt. Also manchmal, wie gesagt, wenn es einen interessiert oder wenn man selber noch so ein bisschen mit sich selbst ringt, wie man das zu deuten hat, dann schaut man vielleicht mal, was der Regisseur dazu meint, wenn er denn was gemeint hat oder wenn sich das irgendwie auffinden lässt.
Man kann sich den Film natürlich auch kaputt machen damit, gell? Wenn man Pech hat. Wenn er irgendwas ganz Dämliches gesagt oder was überhaupt nicht zu dem passt.
Ist halt die Frage, ob...
kann es eventuell besser sein, sich nicht damit zu konfrontieren. Ist ja aber auch noch nicht passiert. Also.
Nee, wüsste ich jetzt auch nicht, aber ja, im Zweifel stellt es halt fest. Nee, mit der Deutung kann ich auch nichts anfangen. Oder ist nicht meine. Ja, meistens muss ich sagen, interessiert es mich nicht groß, was der Büßer dazu denkt. Interessiert mich auch nicht. Ich mache mir da meinen Reim auf den Film und dann gefällt er mir entweder oder er gefällt mir nicht. Und ja. Bei manchen grübelt man länger drüber nach, bei manchen ist man relativ schnell irgendwie an dem Punkt, wo man sagt, so, ich habe das jetzt für mich verstanden, so läuft das. Und entweder guckt man nochmal nach oder nicht.
Gut, bei manchen Filmen finde ich es schon relevant. Also zum Beispiel diesen Battlefield Earth mit John Travolta. Ja, also ich finde da schon...
John Travolta?
Ist der nicht mit John Travolta? Ja, doch. Ich das ist dieser Scientology-Film. Der diese alte Scientology, also dieses, diese Xenon, genau. Und da finde ich es schon relevant, dass man weiß, was damit gemeint war. Ja, das ist halt nicht ein alberner Science-Fiction-Film, es sind auch nicht sowas ähnliches wie Star Trek, sondern das ist echt eine fiese Scientology Propaganda ist, die dahinter steckt.
Wir hatten da neulich schon mal drüber geredet, eben über dieses inwiefern spielen solche filmexternen Dinge eine Rolle und so. Und da würde ich aber, sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass du eigentlich unterscheiden musst zwischen dem, der sich den Film einfach anschaut und jemand, der sich in dem Moment als Aktivist versteht. Und ich würde auch sagen, dass deine Rolle da dann eher eine aktivistische ist, dass du sagst, okay, das ist was du generell kritisierst und deswegen auch. Aber ehrlich gesagt, ich würde trotzdem einer Person, die den Film einfach nur als das konsumiert, was es ist, nicht vorwerfen, dass sie sich da nicht mit beschäftigt. Also würde ich eigentlich nicht tun. Wenn es nicht in dem Film drin steckt, dass es, also wenn in dem Film quasi was Menschenverachtendes drin ist und so, dann würde ich sagen, okay, das ist was anderes. Aber wenn es quasi nur darum geht, dass du siehst, es wird hier auch was abgebildet, was eine Struktur von was ganz anderen ist, würde für mich nicht ausreichen zu sagen, das musst du wissen, um ja, also.
Okay. Ja. Also wenn man das Ding auch quasi, ich habe den Film nicht gesehen, aber wenn man das auch als dünnen Science-Fiction-Film gucken kann und irgendjemand guckt es und sagt sich, jo, war ein Science-Fiction-Film, dann, mein Gott.
Also Q hatte, wie immer, ein paar Beispiele auch mitgenannt und bei einem Beispiel geht es darum, dass eben irgendwelche nekrophilen oder pädophilen Handlungen abgebildet werden und dann eben die Frage ist, inwiefern ist das eben, wird das in einen Rahmen gesetzt und kritisiert auch oder eben gezeigt, wie schrecklich das ist oder inwiefern wird das einfach nur im Film verwendet.
Ja gut, und dafür brauchen wir nicht die Meinung
des Regisseurs. Und da, genau, da geht's mir so, das ist scheißegal, was der Regisseur da sagt zu, entscheidend ist, welche Position der Film bezieht und ob der Film das so in den Rahmen setzt, dass ich sage, ja, ich sehe, dass das hier rezipiert wird und irgendwie was über das Grausame gesagt wird und nicht einfach nur das verwendet. Also das funktioniert für mich überhaupt nicht, dass du einfach was ganz Schreckliches zeigst und dann hinterher im Interview sagst, ja, ich wollte ja zeigen, wie schrecklich das ist. Also das
gibt's ja aber auch prominente Beispiele, gell?
Ja, na klar. Ja. Also nicht für mich wichtig.
Nee.
Jo.
Gut.
Ich habe das Gefühl, du drückst uns die ganze Zeit so ein bisschen, weil Bob schon halt hält immer die Zeit im Blick.
Ich halte die Zeit im Blick, weil unsere Speicherkarte droht voll zu laufen. Aber ja, wir haben jetzt. Ich wollte nur nicht schon wieder den Effekt produzieren, dass es dann. Dann
die letzte halbe Stunde nehmen wir nochmal auf.
Genau. Dann will ich wenigstens merken, wenn es ausgeht. Aber ich glaube, wir haben jetzt. Sind jetzt die Themen so weit durch, dass wir mit der Restzeit gut hinkommen.
Wir hatten übrigens sehr eine Menge Antworten auf die letzten Fragen. Sehr gut in den Kommentaren. Auch
Zu der
Frage mit dem Lieblingsregisseur gab es eine ganze Menge. Irgendjemand hat Danny Boyle genannt. Da, in dem Moment habe ich mir gedacht, so, ich wusste, dass ich jemanden Wichtigen vergessen habe.
Das hast du ja auch in der Sendung gesagt, dass du wahrscheinlich jemanden Wichtigen vergessen hast.
Ja.
Ja, und
ich weiß oft nicht, von wem bestimmte Filme sind. Also
das löst das Problem
eh. Ich kann mir das auch nicht so gut merken. Ich verwechsel dann auch immer Fincher und wen gibt's noch?
Fincher und den anderen.
Hat Fincher zum Beispiel Batman-Filme gemacht oder nicht?
Nolan.
Fincher, Nolan verwechsel ich, aber das sind für mich zwei Namen, die völlig gleichbedeutend sind.
Ja, ist ja auch egal. David Fincher oder Christopher Nolan kommt auch selber
raus. Keine Ahnung, oder J.J. Abrahams. Oder.
Naja.
Das ist der andere Film. Aber zum Beispiel Abrahams und der von den Transformers-Filmen. Michael Bay.
Oh, habt ihr Michael Bay auf der Bühne gesehen?
Das ist auch ein Name für mich.
Ja, ja, das war sehr lustig.
Das war so groß. Hast du das gesehen? Nee. Das ist jetzt schon so 2-3 Wochen her. Michael Bay war auf der CES engagiert von Samsung und sollte den neuen 3800 Zoll Fernseher, der jetzt eine gebogene Oberfläche hat, vorstellen. Und Samsung-Keynotes auf der CES haben eine Historie davon, immer episch zu scheitern. Und so auch diesmal. Michael Bay kommt raus, wird begrüßt von dem Moderator, den ihn auf die Bühne holt. Der stellt ihm eine nette Einleitungsfrage zum Thema hier. Sie erschaffen Welten, in denen die Zuschauer abtauchen können und so weiter, wie arbeiten sie da oder was? Und hält ihm das Mikro hin. Michael Bay hat einfach hinterher...
Irgendeine heiße Schnalle und dann große Kampfroboter.
Michael Bay hat hinterher irgendwie im Nachhinein gesagt, er hat irgendwie den Auftakt, was er eigentlich sagen wollte, am Anfang übersprungen und wollte dann anders auf die Frage reagieren. Das führte dazu, dass der Typ, der für ihn den Teleprompter bedient hat, offensichtlich aus dem Konzept gekommen ist und wahllos hoch und runter gescrollt hat. Und Michael Bay hat dann auf den Teleprompter geguckt und hat irgendwie gesagt, keine Ahnung. Und dann, wir machen das jetzt mal ohne, hat er noch aus irgendwie so aus dem Stehgreif so, ich mache das jetzt mal so, ja. Und das Publikum wusste in dem Augenblick schon nicht, wovon redet der Mann. Also was für ein Stehgreif, warum? Also man weiß ja nicht, dass er da einen Prompter hat. Und dann hat er was zusammengestottert und hat er gesagt, es tut mir leid, das geht so nicht, und ist gegangen.
Ja, der Abzug von der Bühne. Ich würde mal sagen,
eine Drama Queen.
Also es war schon ein bisschen peinlich, wie er so von der Bühne gewankt ist. So.
Genau. Und der Moderator dann irgendwie so, ja, Ladies and Gentlemen, vielen Dank, Applaus für Michael Bay. Und du sagst, wofür? Der Mann hat zwei Wörter gestammelt und dann ist er gegangen.
Aber ich fand, was ich dann in gewisser Weise, es war ganz schön peinlich, aber was ich dann doch ganz lustig fand, war, dass er dann hinterher halt so gesagt hat, so, naja, so Live-Auftritte nicht für mich und das lassen wir in Zukunft, dachte ich mir so, das war in gewisser Weise eine souveränere Reaktion, die ich von ihm erwartet hatte.
Er hat sich auf seinem Blog oder was irgendwo dann entschuldigt und hat gesagt, das war irgendwie nicht meine Sternstunde, aber ich wusste nicht mehr,
Politiker.
Wie ich...
Ja,
furchtbar.
Aber es ist schon erstaunlich, dass er auf die Frage... hier, sie erschaffen so Welten, in denen die Zuschauer versinken können und wie gehen sie da ran, dass der da nicht irgendwie einfach Freestyle mal erstmal eine Antwort sich zurechtlegen kann,
aber nicht jeder ist so locker, dass er vor so einem Publikum und so dann irgendwie
Das ist doch sicher nicht das erste Mal, oder?
Immer mit Teleprompter.
Aber normalerweise ist es schon eine ganz andere Situation, wenn er irgendwie interviewt wird, so, das ist ja mit einer Person, wird ein bisschen beleuchtet, ist natürlich was anderes, als hier auf die Bühne rauszugehen und so. Nicht jeder kann sowas direkt, also das ist halt... Ja, und ganz offensichtlich hat ihn das etwas aus... Ich glaube auch gerade das ist böse, wenn du so das Gefühl hast, ich kann mich auf den Teleprompter verlassen. Das heißt, dein Gehirn ist quasi schon so ausgeschaltet und so.
In diesem Automodus,
und dann nehmen wir mal so, der Teleprompter.
Ich würde es ja mal interessieren, wie wir eine Aufnahme hinkriegen würden, wenn 1000 Leute zuschauen würden.
Ich habe schon...
Ja, du, für dich ist es kein Problem.
Ich habe schon vor 600 Leuten
Vorlesungen. Für uns, da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Kann sein, dass wir nur noch rumstammeln würden.
Tja. Ja, vor allen Dingen, wenn du dann halt Publikumreaktion hast. Du sagst irgendwas und dann boot einer oder so. Und dann denkst du, okay, unpopuläre Meinung geäußert. Ja, ist eine gute Frage.
Ja.
Aber die Aktion, er war halt da als Werbefigur bezahlt und hat halt nicht so richtig performt für das, was sie ihm an Geld angeboten haben. Aber ich glaube, er ist danach, wurde wohl noch
Die Leute reden drüber.
Mit der Aktion auf Tour gegangen, hat den Vortrag noch ein paar Mal gehalten.
Viraler Erfolg, bitte.
Könnte nicht besser sein.
Ja, aber gut, warum wir jetzt gebogene Fernseher brauchen, ist uns nicht von Michael Bay erklärt worden.
Nee.
Vielleicht hat er es noch irgendwo nachgetragen, aber da hat dann keiner mehr zugehört.
Das ist so Quatsch. Naja.
Ja, es gibt schon technisch Ideen, warum das so sein muss, aber das werde ich jetzt nicht vertiefen.
Okay.
Lassen wir es dabei für diese Woche. Die Kommentare waren gut in letzter Zeit. Keep it coming. Und genauso die Hörerfragen.
Ja.
Auch da.
Wir haben inzwischen auch Fragen von Dirk.
Genau, auch Dirk, den wir letzte Woche verdächtigt haben, dass er eine 2000 Megabyte große Mail tippt. So schlimm ist nicht geworden.
Aber er hat schöne Fragen gestellt.
Es gab da Verzögerungen, aber die Mail ist da. Vielen Dank. Und da können noch mehr kommen. Postfach ist geduldig.
Ja.
Bis dahin gehen wir jetzt uns den Staub aus den Haaren schütteln. Den wir noch von der Sprengung. Genau.
Und dann hören wir uns
nächste Woche wieder. Genau. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.